Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at.
Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen 8 Episoden blicken wir heute wieder auf den ersten Titel der Black Wings Geschichte, der sich morgen am 13. April zum 20. Mal jährt. Im Jahr 2003 wurde oberösterreichische Eishockey-Geschichte geschrieben und die Person, die damals am längsten im Linzer Eishockey tätig war, ist Andreas Brucker. Er war in der Saison 2002-2003 Co-Trainer von Stanislav Bader und Nachwuchsleiter. Dem Nachwuchs ist er bis heute treu geblieben. Aktuell arbeitet er als Director of Hockey Development Youth in der Red Bull Hockey Academy. Und genau in dieser Red Bull Akademie, inmitten von 6 Fußballfeldern und 2 Eishallen zwischen Salzach und Saalach, hat er uns heute in Liefering empfangen. Und es ist uns eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Danke, Andi. Und Servus.
Servus Markus, herzlich willkommen.
Du bist ja quasi ein Wiederholungstäter in unserem Podcast, wenn man das so formulieren möchte. Einer der ältesten Freunde, nicht vom Alter her, einer der ältesten Freunde dieses Formats. Kannst du unseren Hörern trotzdem ganz kurz erläutern, was macht denn ein Director of Development Youth genau? Ist es die Business English Version von Nachwuchsleiter?
Ja, so ist es. Bei uns wird halt gern alles in Englisch ausgedrückt, im Eishockey und auch bei uns in der Akademie oder im Konzern geht es international her. Und das ist die Stelle des Nachwuchsleiters. Also ich bin grundsätzlich für den lokalen Nachwuchs zuständig, den wir wieder mehr Stellenwert geben möchten in den nächsten Monaten und Jahren. Und habe das Büro in der Akademie, bin also in sehr nahem Austausch mit der Akademie, kenne auch die Akademie-Mannschaften und Spieler sehr, sehr gut und wie gesagt, sollte der Sinn oder der Zweck sein, dass wir den lokalen Nachwuchs stärken und da vermehrt in die Akademie bringen.
Was heißt lokal? Lokal ist es Liefering, Salzburg, Salzburg-Bundesland oder ganz Österreich?
Salzburg, grundsätzlich Salzburg-Stadt. Wir haben ja, wie gesagt, bis zur U14 oder beziehungsweise U15 haben wir lokale Nachwuchsmannschaften bei uns, also das heißt von den Anfängern bis zur U15. Und da müssen wir sich sehr, sehr gut drum kümmern, wenn wir da Plätze in der Akademie zu vergeben haben an diese Spieler und vergeben wollen und das vermehrt. Und ja, darum muss man da eine gute Ausbildung machen und müssen wir schauen, dass wir da möglichst engen Kontakt mit der Akademie haben.
Und diese Plätze vergibst du auch, du oder?
Da bin ich involviert. Das ist bei uns eigentlich ein Gremium. Sportlicher Leiter der Akademie ist der Helmut Deraf, der schon jahrelang da in der Akademie tätig ist und mit dem bin ich natürlich in sehr nahen Austausch und dann entscheiden wir, wer in die Akademie kommt und wer nicht von uns. Ja.
Mit Philipp Wiltsch und Michi Meier hatten wir Schützlinge aus deiner Linzer Zeit zuletzt im Podcast. Sie haben dich auch lobend erwähnt. Grundsätzlich die Frage, hält man als Nachwuchsleiter ein bisschen den Kontakt zu Spielern? Hast du Kontakt nach wie vor zu Michi Meier und Philipp Wiltsch?
Ja, ich habe eigentlich zu sehr vielen Nachwuchsspielern aus meiner Ära Kontakt. Und speziell zu diesen Leuten habe ich wirklich eine Verbindung aufgebaut, muss ich sagen, die über sehr, sehr lange Zeit jetzt hält. Weil ich mich bei denen erinnern kann, die sind nicht irgendwo in eine Nachwuchsmannschaft bei mir eingestiegen, sondern die haben, bei denen war ich wirklich von Beginn an dabei, also wie die ersten Schritte aufs Eis gemacht haben. Und dadurch, dass wir damals nicht so eine große Community waren in Linz, von den Nachwuchsspielern her, habe ich diese Gruppe mit dem Meier Michi und mit dem Wiltsch Philipp und mit Holzleitner Alex, Obermeier, Georg und Norbert und dann konnte ich X aufzählen, habe ich sehr lange betreut. Also eigentlich von ihrem Beginn weg bis eigentlich in die U20 beziehungsweise in die Kampfmannschaft damals. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel miteinander erlebt und darum haben wir auch jetzt noch eine Verbindung. Also wenn man die sieht, das ist nach wie vor, ist der Austausch sehr, sehr gut und groß.
Du bist ja jetzt schon länger in Salzburg und das ist die abschließende Frage zu der Jetztzeit, sage ich jetzt einmal. Du bist eigentlich nach dem Konkurs der Black Wings nach der Saison 2004-2005 bist du nach Salzburg gewechselt. Also seit 2005-2006 bist du ein Wahlbulle, wenn man das so will. Stimmt es so? Und wie geht's dir? Wie siehst du deine Entwicklung hier in Salzburg?
Ich glaube, ich bin Juni 2006 in die Akademie, also beziehungsweise in die damalige Akademie gekommen, also der Domische Akademie, so in den Anfängen gegeben in Salzburg. Bin da hergewechselt und bin da als Nachwuchsleiter installiert worden. Und eigentlich seit dieser Zeit in allen Bereichen, also ich war ja da im Nachwuchsleiter, Assistenztrainer Bundesliga, Headcoach Bundesliga, das ist sehr, sehr stolz bin eigentlich, weil das an Österreicher bisher nicht gelungen ist, in Salzburg Headcoach zu sein und es wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren, denke ich mal jetzt. Und habe da meine Erfahrungen sammeln dürfen, die mich natürlich in meiner Position im österreichischen Eishockey sehr, sehr gestärkt haben und sehr gute Entwicklung mir gegeben haben. Für das bin ich sehr dankbar, logischerweise. Habe aber zum damaligen Zeitpunkt, muss ich auch sagen, um auf das zurückzukommen, eigentlich nie an einen Wechsel gedacht. Es hat sich damals einiges ergeben. Also es hat sich damals ergeben, dass der Sohn ein Jahr vorher nach Salzburg gewechselt ist und das nicht so gut angekommen ist bei einigen Personen in Linz. Und was heute ganz üblich ist, wenn man seinen Weg suchen möchte im Eishockey, muss man irgendwie Veränderungen vielleicht suchen. Das ist so. Veränderung bringt eine Weiterentwicklung und man sollte nicht stehen bleiben. Und das war damals bei meinem Sohn so die Situation. Und dann hat sich eigentlich aus dieser Situation das ergeben, dass ich da in Salzburg Engagement bekommen habe, was ich eigentlich nie ins Auge gefasst habe. War damals wirklich zufällig über einen Kollegen, der mich da vorgeschlagen hat und mich da ins Gespräch gebracht hat. Ich habe dann ein Gespräch gehabt da in Salzburg und habe mir gedacht, ja, dann versuche ich das einmal auf 2-3 Jahre. Habe mich karantieren lassen damals. Ich war ja immer im Magistrat, da damals angestellt, 40 Stunden. Und habe mich karantieren lassen einmal auf 2 Jahre. Und das hat dann eine weitere Karantierung gegeben, nur 2 Jahre. Und dann haben sie mir das nicht mehr genehmigt. Und dann war aber das so stabil eigentlich da in Salzburg mit meiner Position, dass ich gesagt habe, ich wechsle fix her. Und seitdem bin ich da und fühle mich eigentlich sehr wohl.
Es ist überraschend, wie ruhig und in der Natur das Ganze gelegen ist. Man hört die Vögel zwitschern, jetzt nicht im Büro herinnen, aber man hört die Vögel zwitschern, das ist eigentlich idyllisch und überraschend, muss man so sagen. In dieser Serie geht es um den Linzer Meistertitel, um den ersten. Wir dürfen, glaube ich, verweisen auf die Blackwings Geschichtsstunde, wenn man den Andi Brucker hören will, über die Anfänge der Blackwings, von der Gründung eigentlich über das letzte Jahrtausend, muss man schon sagen, bis ins Jahr 2000. Und im Jahr 2000 möchte ich mit dir wieder ein bisschen einsteigen in die heutige Episode. Wolfgang Steinmeier hat, wenn wir Wolfgang Steinmeier hat sein erstes Jahr als Präsident hinter sich. Heli Keckers ist Manager und Trainer. Du bist seine rechte Hand und Nachwuchsleiter. Und dann gibt's die Neugründung der Liga, weil in der Bundesliga nur noch die beiden Kärntner Clubs übrig geblieben wären. Linz beschließt mit einigen anderen Teams auch, aus der zweiten Liga in die Bundesliga mit aufzusteigen. Wie hast du das Ganze damals miterlebt?
Naja, es war dadurch, dass ich wirklich die Anfänge des Linzer Eishockeys mitgemacht habe, beziehungsweise für mich die Anfänge, es war damals Mitte der 70er Jahre, wo ich jetzt mit dem Eishockeysport begonnen habe in Linz. Und da war ich ja eigentlich nur eine kleine Gruppe, die damals Eishockey gespielt hat. Das war ja was fast ganz Außerirdisches, zum damaligen Zeitpunkt ein richtiger Exot eigentlich, ja. War das für mich richtig, ein Schritt eigentlich, den man nie erträumen lassen, dass wir in der Bundesliga spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum damaligen Zeitpunkt mit dem Heli Keckers, natürlich haben wir einen Mann gehabt, der Kontakt gehabt hat damals nach Feldkirch und damals gesagt hat, ja, die Mannschaft ist im Konkurs, die Spieler werden frei und machen wir das. Und der Steinmeier, wie gesagt, hat sich dem hat sich der Vision angeschlossen und ja, es war sensationell für mich. Also es war über Nacht, muss ich sagen. Wir haben damals, wie gesagt, wir haben damals noch am Magistrat gearbeitet, der Heli hat bis zum Schluss, bis zu seiner Pensionierung jetzt, oder ist nach wie vor, aber ist jetzt kurz vor der Pensionierung.
Nein, ich bin Pension.
Oder ist er in Pension. Ja. Magistrat gearbeitet, eigentlich hat uns das Eishockey ermöglicht damals. Also es war eine super, super Sache von der Stadt Linz. Und ja, wir haben da dann beschlossen, wie das weitergehen soll. Das war natürlich über Nacht ein ganz anderes Niveau. Die zweite Liga und die erste Liga waren doch weit auseinander damals. Und wir haben dann geschaut, wie wir sie da positionieren, wie wir das weiterentwickeln. Wir haben natürlich vom Trainingsumfang, vom Pensum, von den Zeiten her hat sich alles geändert in Wirklichkeit. Und ja, das war sensationell für mich, also muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir das nie erträumen lassen. Und nur dazu, dass ich dann in dem Trainerstaff dort dabei sein habe können oder dürfen, war für mich natürlich auch Wahnsinn.
Du hast es gerade angesprochen. Wie war das für dich, plötzlich Bundesliga-Co-Trainer zu sein? Es ist ja dann doch, wenn man jetzt die Geschichte hernimmt, es ist so oft in Linz probiert worden, dass man irgendwo raufkommt. Es ist so oft gescheitert. Und dann geht es einmal gut und man ist wirklich in der Bundesliga plötzlich und ist in dieser plötzlich im Konzert der Großen eigentlich dabei im österreichischen Eishockeysport.
Monaten zuvor habe ich noch dem Ausländer bei uns, den Dimitri Alekin, der war ja bei uns damals in der zweiten Liga. Ich habe mit dem, der hat eine Tochter gehabt, im Alter von meiner Tochter. Der hat bei mir in der Nähe gewohnt, hat seine Wohnung bei mir in der Nähe gehabt, in Urfa. Und wir waren dann relativ viel zusammen. Und der hat bei uns gespielt in der zweiten Liga, war eine Top-Verpflichtung vom Steinmeier damals, eigentlich die erste Ausländerverpflichtung vom Herrn Steinmeier. Hat in der Liga super eingeschlagen, in der Mannschaft super und alles. Und der ist dann nach Feldkirch gewechselt, noch ein paar Monate, bevor wir dann in die Bundesliga gegangen sind. Und ich habe dann in Wien, habe ich gesagt, besorgen wir Karten, ich schaue mir in Wien ein Spiel an, wo er gespielt hat. Und habe, wie gesagt, ein paar Monate vorher noch in der Bundesliga zugesehen. Und ein paar Monate später war ich dann auf der Trainerbank in der Bundesliga. Also es war wirklich ja, für mich überraschend und natürlich sensationell. Also wie gesagt, das war gar nicht zum Realisieren momentan, was da passiert. Und ja, einfach eine tolle Sache.
Wie hoch gehen wir in die Saison oder in die Saisonvorbereitungen eigentlich der ersten Bundesliga-Saison? Wie hoch war das Arbeitspensum? Von Heli Kekkes haben wir ja gehört, dass er praktisch ein Mädchen für alles war. Viel anders wird es wahrscheinlich bei dir auch nicht gewesen sein.
Na, absolut. Wir haben damals, wie gesagt, ich sehe das jetzt gerade in die Organisationen, die jetzt in der Bundesliga spielen, was für ein großer Apparat das ist, was für einen Umfang das hat. Und wir haben damals wirklich eigentlich alles gemacht in Wirklichkeit. Also wir haben Essen bestellt, Unterkünfte bestellt, Busse bestellt, Abfahrten organisiert, Trainingszeiten umorganisiert, alles, was halt rund um die Mannschaft. Und wie gesagt, das war halt über Nacht, ganz eine andere Nummer. Wir haben vorher immer am Abend trainiert mit der Kampfmannschaft in der zweiten Liga. Waren einige berufstätig, auf einmal ist ein Profibetrieb da, die quasi zur Verfügung stehen den ganzen Tag. Wir sind noch in der Arbeit, also wir haben sie da irgendwie freispielen müssen und haben da Zeiten umorganisieren müssen bei unserem Hauptjob, sage ich mal, oder bei unserem Brotjob, um die Trainings zu realisieren, um bei den Trainings zu sein. Der Umfang natürlich ein ganz anderer, ist auch klar, die Profis waren einen anderen Umfang gewohnt wie der Halbamateurbereich, den wir vorher gehabt haben. Und ja, es war für uns natürlich ein Riesenaufwand und eine Riesen-Challenge, aber wir haben das alles so organisiert und haben das, wie man sieht, relativ gut rumgebracht dann auch.
Zu zweit quasi, oder Herr, ja, Steinmeier, Herr Steinmeier wahrscheinlich?
Der Herr Steinmeier hat einiges gemacht, das war die Frau Obermeier, die Gertrude, die nach wie vor im Verein ist, die sehr viel administrativ gemacht hat und auch im Büro gemacht hat, also, aber es waren sehr, sehr wenige Hände, die wirklich einteilt waren und viel gemacht haben. Also da waren wir schon wirklich ziemlich rund um die Uhr unterwegs und haben für die Mannschaft alles organisiert.
Es ist auch gleichbedeutend mit dem Bundesliga-Einstieg ist das Interesse der Fans gestiegen, speziell nach dem Heimsieg gegen Klagenfurt. Ja. Nach dem 1:0-Heimsieg, über den wir mit Philipp Lukas in der Vorepisode gesprochen haben. Wie hast du die Fans damals miterlebt oder die Entwicklung, die Euphorie, die da ausgelöst wurde von euch?
Ich muss ja sagen, wir haben zu dem Bundesliga-Einstieg natürlich nicht abschätzen können, wie das mit den Zusehern aussehen wird. Wie gesagt, vorher war das in einem Bereich um die 1000, hat sich das bewegt.
Und was ja eigentlich eh schon super
war. Was eh super war eh gut. Es war im Grunde, ja, es war soll es so gelaufen und wir haben sich gedacht, ja, wie kann das weitergehen? Wir haben sich natürlich auch über das unterhalten und haben gesagt, wie wird der Zuschauerzuspruch ausschauen, wann wir dann in der Bundesliga spielen, wird das wesentlich mehr werden oder wird das gleich bleiben? Und wir haben dann auch Events gestartet im Vorfeld, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals den Centerleiter von dem UNO Shopping, der war Schulkollege von mir. Und ich habe gesagt, du, wir steigen jetzt in die Bundesliga auf und wir wollen uns irgendwie ein bisschen präsentieren als Verein. Haben wir Möglichkeit bei dir in der UNO-Shopping, dass wir da was machen und haben dort wirklich ein Feld gemacht, ein kleines im Gang, haben dort die Burschen spielen lassen ein bisschen und ich habe die Bundesligaspieler wie den Buschnick Gerhard und was weiß ich und habe die eingeladen einmal dorthin und habe so eine kleine Autogrammstunde organisiert. Also es war quasi wie ein Marketing-Mann heutzutage.
War das quasi das Ur-Rambazamba?
Das Ur-Rambazamba, kann man ja so sagen. Also waren damals, wie gesagt, der Buschnick, der Michi Lampert und Strauß, Wolfi und was weiß ich, die habe ich da eingeladen und habe dort so eine kleine Autogrammstunde organisiert. War, ja, ein bisschen ein Zuspruch, aber natürlich auch nur ein Tropfen am heißen Stein. Wir haben das wirklich nicht abschätzen können. Und wie du gesagt hast, nach dem Erfolg oder nach dem Sieg gegen den Klagenfurter, wo ich mich noch erinnern kann, ich glaube, der Bertl hat, glaube ich, nur auf die Stange geschossen bei dem Spiel. Also der hat einen Stangenschuss gehabt und wir haben da wirklich eins nicht gemacht. Also es war unglaublich. Also da ist die Halle Kopf gestanden. Wir haben Puls, glaube ich, 220 gehabt durchgehend bei dem Spiel, die Coaches. Und ja, es war einfach unglaublich. Und es ist dann, ja, wie wir eh alle wissen oder wie aus den vergangenen Episoden schon erzählt, ziemlich schnell in die Höhe geschnellt, dieser Zuschauerzuspruch. Und es hat sich immer angesprochen, was die Black Wings da bewegen und was wir da auf die Füße gestellt haben. Und ja, das ist ja dann über lange Zeit so geblieben.
Das ist richtig. Gleich in der ersten Saison ist es bis ins Halbfinale gegangen. Noch eine Frage zum ersten Jahr. Ihr hattet mit Thomas Garleitner, Norbert Obermeier und Patrick Steinmeier gleich drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im zumindest erweiterten Bundesliga-Kader. Mhm. Im Jahr darauf wurden es noch mehr. Wie hast du das geschafft? Du warst ja davor auch schon für den Nachwuchs verantwortlich, hast gesagt, hast die Jungs eigentlich von der Pike auf mit begleitet quasi. War das dein Verdienst?
Es war sicher Verdienst von mehreren. Ich war damals Trainer, logischerweise, von dieser Mannschaft und habe mich, es hat ja mein Trainereinstieg, habe ich schon mal gesagt, das hat sich auch relativ zufällig ergeben damals. Ich meine, ich war damals einer von den wenigen gebürtigen Linzern, die beim EHC Österreich gespielt haben, Anfang der 90er Jahre. Und dann ist es wieder gecrashed und dann haben die gesagt, wir brauchen, wenn der sich um Nachwuchs kümmert, hättest du Interesse? Und ich habe eigentlich nicht Interesse wirklich gehabt, haben wir gedacht, ich möchte spielen. Also ich war damals ja Mitte 20, habe gesagt, ich möchte spielen. Das ist recht und schön, aber habe mich dann aber eigentlich bereit erklärt und so bin ich dann eigentlich in das reingekommen, habe dann meine Ausbildungen gemacht und auch mehr oder weniger unter Drängen vom Helmut Keckes oder da ich eher da in der Trainerausbildung schon und im Nationalteam dabei war, habe ich mich da relativ schnell eingelebt in das Ganze und hat mir richtig taugt. Und wie gesagt, ich habe dann den Nachwuchs übernommen in Linz und die 84er Jahrgänge, das war eben der Meier, Michi, der Wilsch, der Holzleitner, der Emmerdinger, der Obermeier, Hollinger, Holzleitner, wie sie alle heißen, war eine Gruppierung.
Garleitner
war ein bisschen älter wie die, ja, aber er war in dieser Gruppe dabei eigentlich. Mhm. Und ja, wir haben sie dann, oder beziehungsweise ich habe mich dann sehr intensiv mit denen beschäftigt und die haben eigentlich dann meinen Trainerstart eigentlich mitgemacht und ich habe da wirklich sehr akribisch gearbeitet, muss ich sagen. Und ja, wir haben die dann lange Zeit, habe ich die unter meine Hände gehabt, unter meine Fittiche gehabt und ich kann mich nur erinnern, wir sind dann sukzessive besser geworden im Nachwuchsbereich. Wir haben wirklich viel Eiszeit zur Verfügung gehabt, weil die Menge an Kindern noch gar nicht da war. Wir haben das sehr ernst genommen, wir haben ein Office-Training kurz gemacht und ich kann mich noch erinnern, wie gesagt, wir haben dann, glaube ich, irgendwann Mitte der 90er Jahre haben wir mal gegen Klagenfurt Bundesliga gespielt und haben die geschlagen bei uns daheim. Erstmalig. Die waren ganz aus dem Eisel. Also, das ist der Linzer Verein. Ich kann der Linzer Verein die Klagenfurter schlagen. Und auch die Eltern und die Trainer waren ganz, ganz weg von denen. Und ja, und so hat eigentlich die Gruppen, und wir haben da einen Diewald Jürgen dabei gehabt zum Beispiel, der 86er Jahrgang war. Und der war dann in der Nationalmannschaft, wie man jetzt noch bestätigt wird, in den 86er, bei den 86er Jahrgängen, einer der besten. Also war richtig guter Verteidiger. Hat leider dann aufgehört, hat es in der Bundesliga nicht so geschafft, was ja dann ein ganz anderer Schritt ist vom Nachwuchs in die Bundesliga, das sehe ich bei uns in der Akademie auch. Aber wir haben sich stetig entwickelt und das war eine Gruppe, muss ich sagen, die richtig zusammen war. Da waren die Eltern zusammen, die Kinder richtige Freunde und da hat sich richtig eine gute Gruppierung gebildet und das hat sich über Jahre hingezogen, wie gesagt, bis zur Bundesliga dann. Und es war durchaus, möchte ich sagen, mein Verdienst, aber da waren sicher andere Leute auch dabei. Also wir haben da sicher, wie gesagt, Leute dabei gehabt, die da sehr gut gearbeitet haben an denen und man hat gesehen, was da möglich ist mit so einer Gruppe.
Man hat auch gesehen, was für die Linzer in der Bundesliga möglich ist. Durch den Halbfinaleinzug vor der zweiten Saison haben sich die Vorzeichen etwas geändert. Bis dahin warst ja du mit dem Heli Kekkeis Trainer oder Co-Trainer, Trainer und Co-Trainer. Dann ist der Heli in das Management gegangen oder hat sich auf den Manager konzentrieren können und du hast einen Trainer vorgesetzt bekommen, den Stanislav Bader. Wie war das für dich?
Ja, war auch eine neue Situation logischerweise. Wie du sagst, ich habe das vorher mit dem Heli über Jahre gemacht in der zweiten Liga. Also ich war da Assistenztrainer schon dabei und war noch aktiv als Spieler dabei.
Bis 97 ungefähr?
Ja, so bis 97 ungefähr. Sie sind immer so abgelaufen. Der Heli, wir haben die Trainings gemacht miteinander. Wenn er nicht beim Nationalteam war oder sonst irgendwas, bin ich eingesprungen. Und ich habe damals noch normal mittrainiert. Und ja, und wie gesagt, dann hat sich das Ende der 90er Jahre eigentlich ergeben, dass ich gesagt habe, das lasse ich jetzt nicht mehr organisieren. Und wie gesagt, der Bundesliga-Einstieg war auch. Dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich wahrscheinlich sowieso eine Nummer zu hoch. Und habe mich dann auf den Trainerposten konzentriert, mit dem Heli zusammen nach wie vor. Und dann ja, kommt der Stanislav Bader. War für mich überraschend, logischerweise. Der Stani, zu dem ich aber heute noch Kontakt habe und einen sehr guten Kontakt sogar zu ihm und seiner Familie, ist gekommen, hat sich sehr umgänglich erwiesen. War für ihn nicht ganz ein Neuland, weil er, glaube ich, zuvor mal in Graz schon engagiert war in der Bundesliga. Und er hat große Ziele gehabt und große Visionen und war für mich ein richtig guter Schritt in meiner Trainerkarriere, sage ich einmal, weil ich dann über Jahre von ihm sehr, sehr viel profitiert habe.
Wenn du ihn als Person und als Trainer und die Arbeit mit ihm irgendwie kurz umreißen müsstest, wie würdest du das machen?
Also als Person ein sehr lustiger Mensch. Wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt. Sehr strukturierter Mensch. Es war damals das tschechische Eishockey, auch wie heute, sehr spielerische Elemente. Er hat sehr viel Wert gelegt auf taktische Elemente im Spiel. Er wollte nicht, dass man die Scheibe viel ins Drittel schießt und da nachläuft. Er wollte sich spielerisch ins Drittel bewegen, spielerisch in die Offensivzone kommen, defensiv sehr strukturiert sein. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals auch im Penalty-Killing sehr intensiv gearbeitet und haben dann eigentlich für mich erstmalig ein richtig aggressives Penalty-Killing gespielt und das hat sich dann sehr etabliert und die Spieler haben das auch sehr gut angenommen und ich denke, wir waren dann auch sehr erfolgreich mit dem. Und er war, wie gesagt, sehr strukturiert, sehr lustiger Mensch, sehr umgänglicher Mensch und für mich ein sehr akribischer Arbeiter und ich habe da, wie gesagt, sehr viel in der Struktur von ihm gelernt. Das war es eigentlich, ja.
Ihr wart 2 Jahre miteinander in der Bundesliga aktiv. Wie war das Auskommen mit ihm? Ich kann mir das vorstellen, wenn eine Saison relativ lange dauert, könnte es ja sein, dass man sich irgendwann einmal ein bisschen aufreibt.
Ja, es waren in den Spielen, ich war damals, wie gesagt, er wollte, erstens hat er gesagt, er macht keine Pressearbeit, er will mit den Journalisten nicht viel sprechen, er war der deutschen Sprache nicht so, für ihn nicht so mächtig, für mich war das sehr, sehr gut, wie er Deutsch gesprochen hat. Er wollte sich aber da im Fernsehen, damals auf Premiere und bei den Interviews nicht irgendwie Blöße geben und hat gesagt, nein, Andi, du machst das für mich. Und ich habe damals die Zeit über die gesamte Pressearbeit für ihn gemacht. In den Spielen, in den Trainings war er natürlich klar der Chef und in den Spielen war die Aufteilung so, dass er die Stürmer gemacht hat und ich habe die Verteidiger gemacht, das Verteidiger-Coaching. Und da ist natürlich, kann ich mich erinnern, und wir lachen heute auch noch oft drüber, weil es wirklich sehr oft zu Reibereien gekommen ist. Also da war schon oft Feuer am Dach in die Drittelpausen und was weiß ich, wo er gesagt hat, den kannst du nicht bringen und den darfst nicht bringen und das nicht und das nicht und ich habe gesagt, nein, ich ganz ruhig, ich mache das und ab damals auch, war eine Lernphase für mich logischerweise, ich war damals jung im Coacheswesen und ja, aber ich kann mich erinnern, da hat es wirklich heiße Situationen gegeben, wo sein Sohn auch dabei war, sein Sohn war ja damals im Nachwuchs auch tätig bei uns und der war da auch in der Drittelpause oft in der Kabine dabei und auch auf der Bank oft dabei. Der hat uns da mehr oder weniger fast, der hat sich da ein bisschen dazwischen gestellt oft und dann hat sich aber das Ganze wieder beruhigt. Wenn wir erfolgreich waren, hat sich das nach dem Spiel relativ rasch wieder beruhigt, aber es war wirklich oft ein bisschen feurig.
Da fällt mir nur die Ansprache an den Andi Judex. Ja. Und in dem Fall, Andi, machst du diese? In dem Fall wäre es dieses Interview. In eurer ersten gemeinsamen Saison ging es bis ins Finale, in dem ihr vielleicht dann unterlegen seid. Wie wichtig war die Erfahrung, du kennst die Frage natürlich schon, wie wichtig war die Erfahrung der Niederlage im Finale für die folgende Meistersaison?
Naja, jede Niederlage hat was Positives logischerweise und in dem Fall auch diese. Ja, es war einfach lehrreich für alle. Logischerweise, wenn man so so schnell in einem vorderen Drittel einer Meisterschaft mitspielt, neigt man leicht dazu, dass man sich denkt, das ist jetzt ein Selbstläufer oder es geht relativ einfach oder ja, jetzt wird schon passen und es hat dann eben nicht gepasst. Und ich glaube, dass das für die Mannschaft, für uns als Trainerteam, definitiv und auch für die Organisation, für den Heil in dem Fall, mit Spielerverpflichtungen, dass das für die Organisation generell sehr, sehr lehrreich war und dass wir unsere Lehren daraus gezogen haben und dann eigentlich das Jahr drauf dann eigentlich oder die Meistersaison gezeigt haben, ja, wie wir es machen möchten und wie man es machen soll und ja, hat sich dann für gut erwiesen. Aber es war sicher lehrreich.
Gehen wir in die Meistersaison. Gibt es ein Spiel im Grunddurchgang, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Nein, eigentlich, da hast du sicher mit deinen Recherchen wesentlich mehr Spiele am Radar wie ich, weil da sind so viele Spiele jetzt nachher gefolgt. Ich kann oft über Saison um muss ich mich oft sammeln. Wie gesagt, ich bin so viel unterwegs, sehe ich so viele Nachwuchsspiele, Bundesligaspiele, Farmteam-Spiele und. Da verschwimmt vieles und ich habe mir auch in den Podcasts vorher ein bisschen, logischerweise, wenn ich die gehört habe, immer ein bisschen gesucht und habe mir gedacht, wie war das? War das die Situation oder war das das Spiel? Ich kann mich da nicht wirklich an ein Spezielles erinnern. Ich kann mich nur wirklich erinnern, und das ist auch in den Podcasts zuvor schon ein bisschen angesprochen worden, wie intensiv die Einheit oder die Mannschaft zusammengewachsen ist und was für Einheit wir waren in dieser Meistersaison dann, wie wir den Meistertitel gemacht haben, mit den Fans zusammen, muss man auch sagen. Also das war eigentlich unglaublich. Also ich habe das im Nachhinein in der Form nicht mehr erlebt. Und das war, ja, also da war, wie gesagt, kann man kein einzelnes Spiel heraus, möchte ich gar nicht herausheben, aber da waren wirklich Spiele und Monate dabei, wo man, ja, was wirklich sensationell waren.
Ihr habt den Grunddurchgang auf Platz 1 beendet und auch diese Frage kennst du natürlich schon. Und vielleicht ganz speziell für dich als Betreuer der Defensivabteilung, war die Offensive der entscheidende Faktor?
Mhm. Ich denke, wie ich zuerst gesagt habe, der Stani war sehr verpicht drauf und auch sehr konzentriert drauf, in der Defensive sehr strukturiert zu sein, und das waren wir. Wir waren da sehr gut aufgestellt. Ich meine, wir haben da wirklich gute Leute gehabt. Es ist in den letzten Podcast-Folgen, habe ich ein bisschen den Mike Shea vermisst. Also es war der Mike Shea ebenfalls bei uns in dieser Meistermannschaft damals dabei. Der war damals mittlerweile 41, aber er hat in der Bundesliga und in der zweiten Liga und auch im Nationalteam, ich glaube, der hat olympische Spiele gemacht für Österreich, Weltmeisterschaften gespielt. Der war sehr, sehr erfahren. Also wir haben da sehr viel Erfahrung gehabt in der Defensive. Und in der Offensive, glaube ich, war es ein guter Mix aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Spielern, wie damals der Max Jütsch, der Meintner, Philipp Lukas. Da waren viele Spieler dabei, die da Akzente gesetzt haben. Und da, also ich glaube, das war ein guter Mix aus Defensive und Offensive. Aber natürlich, die Offensive schießt dann die Tore und gewinnt die Spiele. Oder der Pavel Nestak in dem Fall hat auch Spiele gewonnen für uns, logischerweise. Aber ich sage, vorne werden sie geschossen und auf das konzentriert sich halt auch jetzt der Zuseher, konzentriert sich auf das, wer schießt die Tore und nicht wer verhindert die Tore. Aber wie gesagt, wir haben eine sehr strukturierte Defensive gehabt und haben mit dieser zusammen mit den Stürmern und den guten Tormann natürlich einen guten Mix gehabt, glaube ich, und die Meisterschaft damals gewonnen.
Ihr habt euch vor den Playoffs weiter verstärkt, und das sind Namen, über die wir schon öfters in dem Podcast oder in dieser Meisterserie gesprochen haben, mit Serge Baudry und Reed Simonton. Inwiefern waren die beiden entscheidend für die erfolgreichen Playoffs danach?
Ja, sehr entscheidend, glaube ich. Man sehr angesprochen worden schon in den Gesprächen zuvor. Der Reed Simonton war in einem guten Alter, sehr gut physisch beisammen, hat Körperspiel in das Spiel gebracht bei uns, also hat die Physis wirklich verstärkt. Und der Serge Baudry war meines Erachtens für damalige Verhältnisse wirklich Outstanding-Spieler. Der hat die Scheibe behandelt und das Spiel gelesen, wie kein anderer damals zu dieser Zeit in unserer Mannschaft. Hat Entscheidungen getroffen mit der Scheibe und im Spiel, die ganz maßgeblich waren für Sieg oder Niederlage. Und hat auch, muss ich sagen, ich kann mich da an eine Situation erinnern, ich glaube, es war sogar in dem letzten Finalspiel in Villach, wo auf der drüberen Seite doch Mike Stewart und Herbert Homberger waren, die doch bekannt waren für die eine oder andere Härteeinlage und wo jeder ein bisschen Respekt gehabt hat, muss ich sagen, und die natürlich unsere jungen Spieler wie Philipp Lukas, Beintner etc. doch ein bisschen mit Trash-Talk und wahrscheinlich mit der einen oder anderen Provokation und Härteeinlage natürlich ein bisschen aus der Ruhe gebracht haben. Und ich kann mich erinnern, dass Serge ist vor der Spielerbank, vor unserer Spielerbank gestanden. Die Spielerbank von Villach und Linz war ja relativ nahe beisammen da in Villach.
Es ist in Villach nach wie vor so.
Und ich kann mich erinnern, der Herbert Homberger, glaube ich, hat irgendwas reingeschrien. So quasi, jetzt pass auf, ich komme jetzt dann und werde die holen oder sowas, so auf die Art. Und er hat einfach mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln das abgetan, der Serge, und hat so quasi, kein Problem, du kannst ruhig kommen. Und es ist zu dem gar nicht gekommen, weil er einfach spielerisch das so gelöst hat, dass zu keiner, die haben ihn gar nicht erwischt quasi. Also die haben ihn gar nicht, das war eigentlich gar nicht, der hätte es zwar genommen wahrscheinlich. Also er war bereit, den Kampf anzunehmen, und das hat schon eine gewisse Ruhe und Vertrauen in unsere Mannschaft gebracht, mit dem wir da durch die Finalserie gegangen sind.
Gehen wir gleich in den Playoffs. Ich glaube, wir haben das schon ausführlich behandelt. Sweeps im Viertelfinale gegen Lustenau und im Halbfinale gegen Klagenfurt. Warum waren diese beiden Gegner nicht in der Lage, euch zu stoppen? Oder zumindest ein Spiel zu gewinnen?
Naja, ich glaube, dass man wie du zuerst angesprochen hast, dass wir, glaube ich, erst die Saisonen davor doch unsere Lehren gezogen haben und haben gesagt, wir müssen jeden, das war der Dani Bader da wirklich sehr konzentriert drauf und hat die Mannschaft da gut eingestellt drauf, dass er gesagt hat, wir müssen jeden Gegner ernst nehmen, egal wie der heißt, wie der, von wo der kommt. Und wir haben das Potenzial, die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, dass er da die Mannschaft wirklich so eingestellt hat, oder so vorbereitet hat, wirklich, dass die den jeden ernst genommen haben. Und wir haben beim gewusst, Klagenfurt ist Rekordmeister in Österreich, da braucht man nicht drum umreden, wenn du ins Finale willst, und dann musst gegen die bestehen. Und wir haben auch immer gewusst, in Klagenfurt, du kommst dorthin, du hast gewusst, die ersten paar Minuten in jedem Spiel sind entscheidend, weil da fahren die an. Also du hast gewusst, die ersten 10 Minuten, wenn du überstehst, genau wie in Villach auch, aber in Klagenfurt war das nur extremer meiner Ansicht nach. Dort musst du die ersten paar Minuten überstehen, dann kannst du das Spiel gewinnen. Wenn du in die ersten paar Minuten 2-3 Tore kriegst, was in Klagenfurt immer möglich ist, dann kann das ganz in eine andere Richtung gehen und dann wird es schwer. Und ich glaube, wir sind dort mit der nötigen Konzentration in diese Serie gegangen und haben das dann souverän. Die Mannschaft hat das souverän gemeistert sozusagen.
Nicht ganz so konzentriert war der Start in die Finalserie. Vielleicht war es Konzentration. Ich würde jetzt niemandem etwas unterstellen. Wie in der Vorsaison, Spiel 1 in Linz. In der Finalserie 2003 war es dann so, Linz war 2-0 voran. Vielleicht gleicht aber im Spiel noch aus und gewinnt 3-2 im Penaltyschießen. Wie ist die Mannschaft dann durch die Erfahrungen aus der Vorsaison, wie ist die Mannschaft damit umgegangen? Was waren da die Reaktionen nach dem Spiel in der Kabine? Weißt du das noch?
Ja, ich glaube, ich kann mich von uns als Trainerteam erinnern, wir haben sie gedacht, nein, nicht schon wieder. Also es war definitiv der falsche Start für uns.
Aber ihr habt das wahrscheinlich nicht so weiter kommuniziert, oder?
Haben wir sie nicht so erhofft, haben das aber nicht weiter kommuniziert. Und ich denke, mich erinnern zu können, dass die Mannschaft so war, dass die wirklich so stabil waren, dass sie das einfach weggesteckt haben und gesagt haben, wir fahren da jetzt nach Villach und stellen das klar, was Sache ist und geben die richtige Antwort. Und das ist auch dann gelungen. Und ich glaube, wir haben damals auch in diesem Jahr, wir haben ein paar Mal angesprochen, den Pavel Nestak, wir haben gewusst, wir haben definitiv den Tormann der Liga in unseren Reihen. Und das war er zum damaligen Zeitpunkt. Also der hat wirklich unglaubliche Sachen gehalten. Und ich glaube, das hat uns das nötige Selbstvertrauen gegeben, dass wir da nach Villach fahren und sagen, wir können auch in Villach und müssen auch in Villach gewinnen. Du musst bei einer Finalserie trotzdem mal damit leben, dass du auswärts gewinnen musst. Und das war so. Und haben das dann richtig gestellt. Also ich glaube, die Mannschaft war so weit gefestigt und so weit vorbereitet. Und wie wir gesagt haben, wahrscheinlich hat das auch die Vorgeschichte dazu beigetragen, dass wir so waren, wie wir waren.
Ihr habt mit einem 3-2 Auswärtssieg geantwortet, habt dieses zurückgeholte Heimrecht bestätigt mit einem 4-2 Heimsieg. Dann geht's zu Spiel 4 nach Villach und ihr habt das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Chance, Meister zu werden. Wie geht man damit um? Wie beruhigt man die Spieler, die vielleicht schon nervös sind am Nachmittag? Wie beruhigt man die Spieler da vor so einem wichtigen Spiel?
Na, ich kann mich nur ebenfalls aus einem Vor-Podcast von dir erinnern. Der Meier Michi hat da gesagt, der Dani war ja immer unterwegs. Wir sind da immer am Parkplätze angesteuert und sind bei Parkplätzen stehen geblieben. Und er hat immer noch Münzen gesucht und hat immer Münzen gefunden, muss ich sagen. Es hat aber einen Grund gehabt, warum er die gefunden hat. Weil natürlich ich so clever war und mir das über die Saisonen davor schon ein bisschen vorbereitet habe und immer Münzen eingesteckt gehabt habe und ein bisschen bisschen das natürlich provoziert habe mit der einen oder anderen Münze, die ich da verloren habe am Parkplatz, die er dann gefunden hat. Und er hat natürlich gesagt, jetzt habe ich wieder eine Münze gefunden, nein, wir werden heute gewinnen. Also ich habe er hat so einen Stein eingesteckt gehabt, so einen Edelstein, weiß ich nicht, irgendein
war er spirituell?
Er war da sehr, wie soll ich sagen? Er war abergläubisch und hat einen Stein eingesteckt gehabt und immer wieder, wenn er Münzen gefunden hat und bei einer Auswärtsfahrt auf dem Parkplatz, war es wirklich so, wir haben die meiste Zeit gewonnen. Und er hat gesagt, bitte, ich habe Münzen gefunden, wir werden wieder siegreich sein. Und das hat er wahrscheinlich auch so viel, und ich habe da immer ein bisschen Münzen gestreut. Und unter anderem diesen Stein habe ich noch, den hat er eingesteckt gehabt. Und den hat er dann beim Meistertitel in Villach hat er diesen Stein verloren am Eis. Da waren aber tausende Leute am Eis. Also ich habe gesagt, der kommt zu mir und sagt, Andi, ich habe meinen Stein verloren. Also die Zukunft ist nicht mehr gesichert, also wir müssen den Stein finden. Jetzt haben wir den Stein dort gesucht in Villach unter tausenden Leuten. Und er hat ihn wirklich wieder gefunden. Also er hat den Stein wirklich wieder gefunden irgendwo. Und wie gesagt, die Mannschaft beruhigen war, glaube ich, gar nicht so notwendig. Wir haben gewusst, du brauchst ein bisschen, sowieso ein bisschen eine Vorspannung. Ich meine, die Vorbereitung auf dieses Spiel war ja ganz anders wie heute. Ich meine, heute fahren die meisten Mannschaften einen Tag vorher hin, schlafen dort, gehen einmal aufs Eis dort Vormittag, machen ein Pre-Game-Skate, regenerieren, Mittag, dann geht's zum Spiel. Wir sind ja damals am Spieltag angereist, das heißt, wir sind dort hingefahren, haben dort nicht übernachtet den Tag vorher, das wäre ja finanziell zu aufwendig gewesen, das Ganze. Sind natürlich am Spieltag hingefahren und haben schon gewusst, man hat schon gemerkt, ein bisschen knistern, wir haben gewusst, es ist möglich, es wird schwer. Man weiß, in Villach damals, wir haben gewusst, was für eine Größe Villach im österreichischen Eishockey ist, wie schwer es wird, dort zu bestehen und zu gewinnen. Aber ich glaube, die Anspannung und die innere Motivation und die Ruhe, die man braucht dazu, ich glaube, das hat sich gut die Balance gehalten und war dann, glaube ich, auch entscheidend für den Erfolg.
Du hast auch nach dem gewonnenen Meistertitel ein Interview auf Premiere gegeben. Wie fühlt sich das an? Ja. Kann man das, es war ja auch für dich, man muss ja das so sagen, Linz hat im Eishockey im Prinzip mit einem Meistertitel davor nie etwas zu tun gehabt. War es jetzt die Drittklassigkeit, war es die Zweitklassigkeit, man war nie so richtig in einem Endspiel und hat nie eine Trophäe gewonnen. So, dann ist man in der Bundesliga im dritten Jahr, man kommt ins Finale, man hat den ersten Matchbook, verwandelt den und ist plötzlich Meister. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.
Unbeschreiblich. Also man muss ja damals sagen, zum damaligen Zeitpunkt, es geht ja jetzt wieder in eine ähnliche Richtung, aber wir haben ja damals definitiv die besten Fans in der Liga gehabt. Das war definitiv so. Da war ja der Auswärtssektor in Villach, der war knallevoll, also da hast du keine Stecknadel mehr reingebracht in diesen Auswärtssektor. Und die sind gestanden bei jedem Sieg von uns und sogar bei Niederlagen, wenn die gesehen haben, wir haben dort alles lassen und haben das Beste gegeben, dann sind die Stunden gestanden dort, also da waren die Spieler noch beim Auslaufen und waren schon umgezogen zum Teil, sind die Fans nur im Fansektor gestanden und haben geschrien und haben uns gefordert und haben quasi die Spieler gefordert und die Spieler sind nochmal rausgegangen, haben sich nochmal verabschiedet von den Fans. Also das war ja unbeschreiblich. Und ich kann mich noch erinnern, damals bei dem Meisterspiel auch, war natürlich das Maximum an Fans dort. Wir haben gewusst, da wird daheim wahrscheinlich jeder beim Fernseher sitzen, der keine Karten gekriegt hat dort. Und wir haben dann wirklich den Meistertitel gemacht. Also für mich war das surreal. Also das war einfach Meistertitel im Eishockey Linz, das ist unvorstellbar. Ich meine, das ist in der höchsten Spielklasse. Darum habe ich damals auch das Interview gegeben, ich kann mich noch erinnern, mit dem Kühne vom Premiere, mit dem Reporter. Kühne, der mir über die ganze Saison haben wir ja viele Interviews gehabt und wie gesagt, ich habe im Vorfeld mit dir schon gesprochen. Wir haben da einige Interviews gehabt, wo er wirklich Insider Sachen gefragt hat und wir haben sie da ja austauscht über die ganze Saison und dann macht er das Interview mit mir dort. Also es war einfach unfassbar, dass wir Meister sind. Also das war für uns wirklich, wir sind ja dort tausende oder hunderte Linzer auf der Eisflächen, viel auch auf der Eisflächen, die ganzen Leute waren auf der Eisflächen, das kann man sich ja dann immer vorstellen. Also ist ja der Topganger, unglaublich. Und ja, es war einfach Gänsehaut-Moment. Das war ja das Ding, unglaublich, unglaublich.
Was hat es mit den Haaren auf sich gehabt? Du hast dort eine ganz andere, du hast dort ein bisschen anders ausgeschaut als heute.
Das hat eine andere Bewandtnis gehabt. Das war zwar lustig, dass es mit der Bundesliga so zusammengetroffen ist.
Du hast blondierte Haare
gehabt. Blondierte Haare gehabt, ganz blonde, kurze Haare. Das ist aber eigentlich entstanden aus einer Nachwuchsgeschichte, weil ich ja damals im Nachwuchsleiter auch noch war im Verein. Und wir haben da ein Finalturnier gespielt mit der, ich glaube, es war die U14 oder so, in Linz. Und ich habe zu der damaligen Mannschaft gesagt, wann ihr unter die ersten drei kommt im Nachwuchs, dann könnt ihr euch was aussuchen. Und wir Trainer sind dabei. Ich war damals auf der Bank mit in dieser Nachwuchsmannschaft mit dem Stanislav Bader, seinem Sohn. In Stanis Baders Sohn war der Headcoach von dieser Mannschaft. Und ich habe gesagt, ihr könnt euch was aussuchen, wenn ihr unter die ersten drei kommt in dieser Meisterschaft, weil das war für uns, wie gesagt, damals in allen Nachwuchsklassen, wie ich gesagt habe, wir haben damals in KC das erste Mal geschlagen, Jahre davor und dann und wir sind da immer präsenter geworden im österreichischen Eishockey und haben uns damals da bei dem Finalturnier für die letzten besten 10 Mannschaften qualifiziert und haben das Finalturnier ausgetragen und dann wären die auch gerade Dritter und haben sie was aussuchen dürfen, die Mannschaft. Und dann sagen die, wir lassen sie alle die Haare blond färben und wir müssen dabei sein. Und bin am nächsten Tag beim Friseur gesessen und habe mir die Haare blond färben lassen. Und ja, und war dann bei der Meisterfeier von den Black Wings von unserer Bundesliga, war ich dann eben erblondet.
Erblondet, genau so ist es. Wie kann man den Trubel beschreiben, der nach so einem Meistertitel auf einen einprasselt?
Ja, wie gesagt, das war unvorstellbar. Ich meine, das ist ja dann geendet in der Meisterfeier am Hauptplatz. Ich kann mich damals noch erinnern, wir haben das war einfach unvorstellbar. Wie gesagt, dort in der Halle schon, vor der Halle dann, wie wir außer sind, dann auf der Heimfahrt, sind natürlich ist ein bisschen Alkohol geflossen. Wir haben dort in der Kabine schon ziemlich gefeiert. Ist dann ziemlich Alkohol geflossen, sind dann ausgestiegen in Linz aus dem Bus, waren dort wieder hunderte Leute und haben uns empfangen, wir sind dann in die Kabine, haben mit der Kabine noch ein bisschen abgefeiert und dann sind die Spieler ins Cheese und ich war damals mittlerweile zweifacher Vater, ich habe gesagt, ich muss heim auch mal und habe gesagt, ich marschiere mal heim und bin nach Hause gegangen, habe das dann in Ruhe noch mal Revue passieren lassen und dann haben wir eigentlich die Vorbereitungen auf die Meisterfeier sind ja dann schon gelaufen. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren dann im Nachrichtengebäude auf der Promenade, sind wir dort hingefahren oder haben sie dort getroffen, zu einer kleinen Präsentation mit den Redakteuren dort in der Nachrichtenredaktion und wir sind von dort mit dem Heftberger Willi, der damals, der zur früheren Zeitpunkt auch einmal im Vorstand war, mit so einem offenen Bus durch die Stadt gefahren und so eine kleine Runde durch die Stadt und also von der Nachrichten weg, da hinten um und über die Landstraßen zum Hauptplatz. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben gesagt, was werden da jetzt Leute sein? Ich meine, ja, keine Ahnung. Pönde werden sie aufgebaut haben und vielleicht sind 1000 Leute oder was, keine Ahnung. Wir haben sich das gar nicht vorstellen können, aber unter der Woche, Nachmittag, später Nachmittag, wir haben wirklich gerätselt, was können da Leute sein? Und dann fahren wir da am Hauptplatz rein, ich kann mich noch erinnern, unvorstellbar. Auf einmal ist da eine Menschenmenge und wir fahren mit dem Bus durch diese Menschenmenge. Also immer das war nicht vorstellbar. Also es war einfach außerirdisch, wirklich. Also das war unglaublich, was uns da erwartet hat und wie der Fanzuspruch damals war und überhaupt wie die Fangemeinde da in Linz das gefeiert hat. Ja.
War das dann ein Zeitpunkt, wo man realisiert, was da eigentlich passiert ist? Was das für eine Bedeutung für auch die Stadt Linz und die Fans hat?
Definitiv. Ich glaube, damals hat dann auch die Stadtpolitik wirklich realisiert, was da passiert ist. Ich meine, man hat in Linz eigentlich nur in Lask immer vorher gekannt, logischerweise im Fußball, dass man da, das war lange zurückgelegen, der Meistertitel vom LASK.
62.
Und dass man sagt.
Oder 65?
Ich glaube 65. Glaub
62 ja. Cup-Titel und 65 Meister, so irgendwie.
Und ich sage, da ist dann wirklich, glaube ich, realisiert worden, was wir da erreicht haben. Ja, also in der höchsten Spielklasse, im Eishockey, Meistertitel. Wie gesagt, die Jahre zuvor, wie es der Heli angesprochen hat, eigentlich im Nirvana oder irgendwo, ja, doch ein bisschen zweitklassig. Man war immer ein bisschen zweitklassig, drittklassig, aber man war nie ganz vorne dabei. Und dann machst du diesen großen Wurf in diesem Jahr und ja, es war unfassbar eigentlich. Also dann, ich glaube, dass dort dann jeder realisiert hat, was ist möglich, und es war natürlich maßgebend für den weiteren Erfolg oder den weiteren Verlauf von der Blackwings-Geschichte, glaube ich.
So, und das wäre genau die Frage, gäbe es die Blackwings heute in dieser Form, wenn es den Meistertitel damals nicht gegeben hätte?
Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube es fast nicht, dass in dieser Form, wenn man nie einen Meistertitel gemacht hätte, oder dann glaube ich in dieser Form vielleicht nicht, weil ich doch denke, dass sie damals zum damaligen Zeitpunkt eine Fan-Community gegründet hat, die unabhängig vom Fußball. Es war damals, ich weiß noch, wie wir in die Bundesliga gegangen sind, war der LASK, glaube ich, zweitklassig. Also es war damals auf jeden Fall nicht in der höchsten Spielklasse. Es hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Und logischerweise, die Fans, glaube ich, sind ein bisschen aus dem Fußballsektor gekommen damals, die dann bei uns in der Halle waren, oder einige. Und wie man so schön sagt, also ich sage das oft oder verwende das oft, wer am Eishockey live gesehen hat, weiß, wie interessant das ist und lässt sich auch leicht fesseln von dem Ganzen. Und es war damals so, und durch den Meistertitel, glaube ich, hat sich eine Fangemeinde oder eine Fan-Community gegründet, die unabhängig vom Fußball ist, die einfach Eishockey-affin ist und Eishockey wirklich liebt und Eishockey das einfach gern schaut und intensiv schaut. Und ja, und somit glaube ich, dass in dieser Form vielleicht oder dass das schon maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man dort ist mit dem Blackwings, wo man jetzt ist.
Eine Frage habe ich noch. Das Trainerteam wurde nach der, und wir haben das im Vorgespräch schon ein bisschen besprochen, das Trainerteam wurde nach der erfolgreichen Meistersaison gesprengt. Mhm. Stanislav Bader war nicht mehr Trainer. Du warst noch wie vor dabei. Mhm. Aber warum? Warum entlässt man einen Meistertrainer?
War für mich ganz... ganz komisch die Situation und auch total unverständlich. Ich habe mir gedacht, jetzt sind wir da am Höhepunkt von dem Ganzen, ist schon klar. Am Höhepunkt, was willst du noch mehr erreichen? Aber ich habe mir gedacht, man hat sich so weit stabilisiert und man hat gesehen, zu was ist das da imstande, und man muss trotzdem sagen, unabhängig von dem, ich habe das auch im Vorfeld gesagt, man hört immer, ja, Trainer ist nicht so wichtig oder doch wichtig oder nicht wichtig. Ich sage immer, wenn man erfolgreich ist, rückt der Trainer immer ein bisschen in den Hintergrund, weil dann sind logischerweise die Mannschaft ist maßgeblich, ist auch so, das ist keine Frage. Wenn man nicht erfolgreich ist, ist aber witzigerweise das erste der Trainer schuld, logischerweise, dann hat die Mannschaft damit fast nichts zu tun. Das habe ich natürlich auch in meiner langjährigen Erfahrung immer ein bisschen ja, erfahren müssen oder lernen müssen. Und ich habe das damals, wie gesagt, gar nicht verstanden, weil man gedacht habe, dass Dani hat meines Erachtens einen guten Job gemacht. Es waren sicher einige Dinge immer zu verbessern, logischerweise auch bei ihm. Und ich glaube, er war ein Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe, der sich dem gestellt hat oder der sich dem durchaus, also zumindest in meiner Gegenwart, also wie gesagt, wir haben viele Kämpfe doch ausgetragen und uns doch nicht immer gern gehabt und da ein bisschen Kontroversen gehabt. Und ich glaube, er hat schon einiges angenommen und er hätte das auch damals gemacht, glaube ich. Und für mich war es unverständlich. Und es war dann ja auch ein Jahr danach eigentlich so, dass man einen anderen Trainer verpflichtet hat und dann nach einigen Monaten doch sehen musste, das ist jetzt nicht das, und hat ihn Stani nochmal zurückgeholt, was dann aber nicht optimal war, muss ich sagen, weil dann logischerweise, das war dann ein bisschen verbrannte Erde eigentlich und hat nicht so gepasst mehr. Aber ja, wie du sagst, für mich unverständlich, dass man damals zu diesem Zeitpunkt, nämlich genau zu diesem Zeitpunkt den Trainer wechselt, wo man am Höhepunkt steht und wo man eigentlich ganz ruhig in die nächste Saison starten hätte können, ganz überlegt, was macht man mit der Mannschaft, wie schaut die Mannschaft nächstes Jahr aus, den Trainer belässt man, ja, also war für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Man muss das Ganze vielleicht ein bisschen ausführen, der Nachfolger war ein hochdekorierter finnischer Eishockeytrainer, Veli Pekka-Ketola, und man muss sagen, es war rückblickend ein bisschen ein Missverständnis wahrscheinlich.
Ja, ich weiß zum damaligen Zeitpunkt nicht, was der Veli vorher gemacht hat. Er ist gekommen, war eine Erscheinung. Man muss sagen, der hat einen super Auftritt natürlich gehabt. Der war wie ein Model, der war 1,95 Meter groß, glaube ich. Hat super Shape, war super beisammen körperlich, war ein richtiger Sir.
War einer der ersten NHL, Finnen in der NHL.
Einer der ersten Finnen in der NHL, so viel war es, ja. Und ich muss sagen, ich habe damals einiges mitgemacht, die Jahre davor. Natürlich muss ich auch dazu sagen, der Herr Steinmeier hat vorher mit dem Eishockey nicht so viel am Hut gehabt, logischerweise, vor uns. Hat sich damals, wie soll ich sagen, er hat natürlich, wie jeden, ich habe zuerst auch gesagt, wie jeden, der sich bei uns als Präsident oder Vorstand zur Verfügung gestellt hat, kann man nur dankbar sein. Wir haben unser Hobby damals zum Beruf machen können und haben das gelebt und haben Spaß gehabt an dem, und die haben uns das ermöglicht mit ihrer finanziellen Unterstützung, mit ihrem Risiko, mit ihrem Einsatz. Und der Steinmeier war natürlich auch, es hat damals natürlich einiges mehr gekostet wie die Jahre zuvor in dieser Bundesliga, in diesen Bundesliga-Saisonen, und der war natürlich auch unter Strom, das verstehe ich. Und wir haben dann einige Meetings gehabt, was wirklich hart runtergegangen ist, was wirklich Tacheles gesprochen worden ist in den Büroräumen bei Herrn Steinmeier, wenn es nicht so gelaufen ist. Und wie gesagt, ich war die Saison darauf, nach dem Meisterjahr dabei, und wir haben wirklich schlecht gestartet. Und der Veli hat das eigentlich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Und ich habe ihm damals gesagt, Veli, wir müssen was tun, gell? Also das ist keine Zuckerwatte mit Herrn Steinmeier, wenn wir jetzt so weiterspielen, wie wir spielen. Aha. Und er hat das ganz locker genommen eigentlich, also so war er eigentlich, zu locker, und ja, und das ist dann darin geendet, dass der Steinmeier wirklich die Reißleine gezogen hat und den Veli dann damals freigestellt hat und gesehen hat, nein, das ist jetzt nicht das, was er sich erwartet hat. Man hat natürlich erwartet, wir spielen Continental Cup, wir performen dort super und ja, und das ist dann ein bisschen in die Hosen gegangen. Und man hat dann eigentlich wieder zurückrudern müssen und hat, wie gesagt, den Stani nochmal verpflichtet für diese restliche Saison. Was sie aber dann auch eigentlich, es war dann wirklich ein bisschen zerfahren, weil logischerweise, wenn du entlassen wirst, aus eigentlich nicht nachvollziehbaren Gründen, denkst du, es ist irgendwas, logischerweise, der Stani war auch aus seiner Geschichte vom Tschechien wahrscheinlich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen misstrauisch immer gegenüber anderen Personen und was weiß ich, und hat wirklich zu mir ein großes Vertrauen gehabt. Wir haben eine super Vertrauensbasis gehabt, und ja, und das war dann nicht optimal, wie er zurückgekommen ist. Er hat dann gewusst, es ist irgendwas, irgendjemand ist gegen ihn und das passt nicht hundertprozentig. Und er hat dann gesagt, wie war das und warum bin ich weggekommen, und wollte dann von mir eigentlich Hintergrundinformationen haben, die ich eigentlich auch nicht gehabt habe zum damaligen Zeitpunkt, weil es für mich auch unverständlich war. Und ja, und war dann nicht optimal.
Im Jahr darauf, also die Saison ist im Halbfinale geendet, im Jahr darauf gab es den Konkurs, der laut Heli Kekka es eigentlich unausweichlich war nach der Meistersaison, weil sich die Kosten dann doch aufsummiert haben. Da wird auch der Herr Ketola als Trainer wahrscheinlich einen Teil dazu beigetragen haben, weil er doch deutlich teurer war vom Prestige und auch vom Salär her.
Ja, definitiv.
Als Stanislav Bader.
Ja, definitiv war der Willi Becker Kettoler sicher finanziell um einiges über den Stanislav Bader zu stellen. Und wie der Heli schon angesprochen hat in seinem Podcast, natürlich nach einem Meistertitel kommen die Spieler und sagen, natürlich, sie wollen eine Aufbesserung vom Vertrag und die Verträge schon anders aus wie zuvor. Das ist so. Ja,
weil man halt woanders in der Liga dieses Geld verdienen könnte.
Klar, dann kommt natürlich ein anderer Verein aufs Programm und sagt, hat natürlich, ist klar, dann dividiert sich das in die Höhe. Und ja, die Situation war so. Und da hat sicher das Trainersalär sicher auch einen Teil dazu beigetragen, weil damals, wie gesagt, der Steinmeier hat das schon ziemlich knapp durchkalkuliert, glaube ich, das Ganze. Und das hat mir einiges mehr gekostet wie die Saison zuvor, das kann ich mir vorstellen. Und das war natürlich ein Riesenpaket, was auf die zugekommen ist, auf den Vorstand vom Verein.
Bevor wir zum Abschluss des Gesprächs kommen, noch eine Frage zur laufenden Saison. Dein Sohn Marco spielt in Linz bei den Steinbach Blackwings. Mhm. Wie ist es dir? Ihr seid regelmäßig im Kontakt. Wie ist es ihm ergangen? Was hast du mitbekommen von seiner Saison?
Ja, logischerweise verfolgt man die Saison vom Sohn sehr intensiv. Das tue ich auch, logischerweise. Und ich habe gesehen, die letzten Jahre waren für ihn sehr, sehr hart. Ich habe das auch mit sehr großem Wehmut vernommen, was da abgegangen ist in Linz, mit den Streitereien, was waren. Und ich war bei Spielen in Linz, wo ich zugeschaut habe, wo glaube ich 700 Leute in der Halle waren und die Stimmung war wie normalerweise nicht 7 Stunden vor einem Bundesligaspiel in Linz. Was ausgeschaut wie bei einem Training fast in den Zuschauerräumen. Und das hat mir richtig, richtig weh, da muss ich sagen. Weil ich mir gedacht habe, diese Fan-Community, was da entsteht oder entstanden ist, so zu vergrämen, dass die dem fernbleiben. Das war dann auch die Mannschaft logischerweise, es hat sich auf die Mannschaft übertragen und die haben dann auch nicht mehr performt und es war richtig, richtig schlimm. Und ich muss sagen, die letzte Saison habe ich ihn richtig fröhlich wieder gesehen, hat richtig Freude gehabt mit dem Eishockey.
Sehr schön. Abschließend auch für dich einen Wordrap. Du kennst dadurch, dass du die Episoden sehr genau verfolgst, wie ich mitbekommen habe, wird es jetzt keine Überraschung für dich geben. Die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
Es war, wie gesagt, das Teamgefüge, der Teamerfolg, das Team, der Teamzusammenhalt.
Der wichtigste Sieg in dieser Saison war?
War für mich der letzte, der Meistertitel, Meistersieg in Villach.
Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in der Meistersaison?
Schönste Erfolg in der Meistersaison.
Schönster Moment.
Oder schönster Moment.
Kann auch privat sein.
Ja, hat sicher einige gegeben, schöne Momente. Für mich war, wie gesagt, diesen Power, der von der ganzen Community ausgegangen ist in Linz, das war eigentlich für mich der schönste Erfolg.
Die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav Bader war?
Oh, da hat es einige gegeben. Ich denke, er war immer oft sehr emotional und da hat es einige gegeben, aber da hat eh der Beinte schon gesagt, ich glaube mit dem Judel, das mit dem Penalty, das war sicher sehr, sehr lustig und da hat es sicher einige lustige gegeben, aber da waren viele, viele Ansprachen.
Mein Meister-MVP war?
Ja, ich denke, ich muss da in dieselbe Kerbe schlagen wie die anderen. Das war der Pavel Nestak und ich muss aber sagen, die gesamte Mannschaft. Also da war die gesamte Organisation, das fängt an, nicht nur vom sportlichen Bereich, sondern auch vom Steinmeier, von der Frau Steinmeier, vom Büro, von der Gertrude Obermeier, da waren alle involviert, die da mitgearbeitet haben. Das war wirklich eine Familie, die den Meistererfolg möglich gemacht haben und die haben wohl ihren großen Teil dazu beigetragen.
Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
Gar nichts.
Die Meistermedaille hängt bis heute.
Die ist bei mir zu Hause in einer Lade. Die habe ich immer, die hab da Medaillen zusammen, ein paar spezielle österreichische Meistertitel, ich habe ein paar zum Glück dann einfahren können, auch mit dem Nachwuchs. Die habe ich da zusammen und tue die auch zweimal im Jahr aus und dann werden Erinnerungen wach, die mit jeder Medaille zusammenhängen, wo man jede Medaille, was die Erinnerungen in den Kopf bringt. Und das ist eigentlich, das sind Momente, die man genießen kann.
Der Most Valuable Party-Tiger bei uns in der Meisterfeier war?
Ja, den muss ich auch nehmen. Es war der Pavel Nestag mit seiner Bumuckl-Perücke, was er da aufgehabt hat. Und dann hat er wirklich Geschichten gehört und der ist wirklich um die Häuser gezogen. Also wir haben da wirklich, es war ja eine Mega-Party im Cheese, muss ich sagen, zuerst am Hauptplatz und dann noch im Cheese nach der Meisterfeier. Und der Pavel ist da um die Häuser gezogen. Also das war wirklich sensationell. Aber ich glaube, da waren in seinem Schlepptau waren da einige Spieler, die sie mitziehen haben lassen, ja. Und die das genossen haben, diesen Erfolg.
Mit diesem Spieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
Das ist der Ray Podlosky. Der ist mir sehr, sehr in Erinnerung, war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von dieser Mannschaft, war ein riesen Erfahrungsschatz, was der Spieler gehabt hat und ein riesen toller Typ, also war ein sehr ehrlicher Kerl, sehr umgänglicher Kerl. Und ja, leider zu früh verstorben.
Wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich
alles gleich machen. Es war einfach perfekt und ja, war ein perfektes Jahr, kann man sagen.
So, das war's eigentlich schon wieder. Wir sind am Episodenende angekommen. Danke, Andi, für deine Zeit. Es war uns wie immer eine Freude. Und morgen, exakt 20 Jahre nach Spiel 4 in Villach, dürfen wir das Serienfinale mit dem damaligen Präsidenten Wolfgang Steinmeier aufzeichnen. Die Episode ist dann ab Freitag hörbar. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden sowie das schon angesprochene Gewinnspiel gibt es unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch in der Offseason im Auge und im Ohr behalten. Bis demnächst. Servus und Servus, Andi.
Danke, Markus. Danke an die Zuhörer. Einen guten Gruß nach Hause.
Danke sehr. Ciao.